Wir haben ja schon einiges jetzt gesungen an Bekenntnissen und haben auch vieles Geistliche an Input schon bekommen. Ja, Offenbarung ist und bleibt kein leichtes Buch, aber es sind doch viele tiefgängige Aussagen darin. Und zwar, ich mache noch mal einen kleinen Rückblick. Wir befinden uns mit dem Jünger von Jesus, Johannes, dem Apostel, auf der Insel Patmos. Wie wir wissen, gab es zur Zeit der Apostelgeschichte eine Verfolgung der Christen. Und auch Johannes wurde schließlich auf die Insel Patmos in Griechenland verschleppt und dort zur Zwangsarbeit verurteilt. Johannes und seine Freunde hatten ja Jesus, wie ich schon letztens betont hatte, als das Lamm Gottes, als den Mann der Schmerzen sehr schmerzhaft kennen und erleben müssen. Sie hatten ja alle gehofft, dass er der König ist und dass er Israel befreien würde von den Römern. Und das war eine immense Enttäuschung. Wir kommen ja gerade von Ostern. Aber Gott sei Dank, dann am Ostermontag, am Ostersonntag, dann die Auferstehung zu erleben, war natürlich der Hammer. Und viele waren natürlich erstmal total durcheinander und konnten gar nicht so recht damit umgehen. Und man liest das durch die Zeilen hindurch. Jesus muss sich körperlich verändert haben oder er wirkte anders, herrlicher, so wie wir es bei der Erscheinung auf dem Berg Hermon in Matthäus 17 lesen. Dort vor ihren Augen steht dort, veränderte sich sein Angesicht, sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Vor seiner Himmelfahrt schließlich fielen sie nieder vor ihrem Herrn, der, wie er betonte, alle Macht im Himmel und auf Erden hat und wiederkommen würde. Er sandte sie, um seine frohe Botschaft in alle Welt zu tragen. Auf der Insel Patmos erscheint Jesus Johannes in einer sehr gewaltigen Art und Weise, einem mittlerweile alten Mann. Er, der Jesus besonders nah gestanden war, fällt in Ehrfurcht vor ihm nieder. Wir lesen in Kapitel 1 folgende Verse. Das ist hier eine alte Darstellung aus einer Bibel, die man früher hatte, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so Wort für Wort, wie das eben dargestellt wird hier in Offenbarung 1. Das Schwert, was aus dem Mund von Jesus kam, ist natürlich sehr menschlich dargestellt. Dort steht, als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und in deren Mitte jemanden, der aussah wie der Menschensohn. 1 Vers 16, 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand. Und dann Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Am letzten Ostermontag hatten wir im CVDM noch eine Feier in Bludenz. Und der Heinz Wolf hatte die Frage gestellt aufgrund dieses Verses, was wäre, wenn Jesus jetzt plötzlich hier so vor uns stände. Vielleicht nicht in der Art und Weise, aber doch verklärt, wie ihn die drei Jünger damals am Berg erlebt haben. Wie würde das auf uns wirken? Würden wir zum Boden fallen? Wären wir total erschrocken? Es kamen interessanterweise einige sehr unterschiedliche Meinungen. Und einige sagten, sie würden sich freuen, sie würden ihn herzlich willkommen heißen, ihn sogar gerne umarmen wollen, so in die Richtung ging das. Und wir haben ja auch Grund dazu und Jesus beschwichtigt ja auch Johannes und sagt, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Johannes hat ihn ja gerade als Jünger sehr nah kennengelernt und war einer seiner vertrautesten Nachfolger. Christus wird von Johannes ähnlich wie der Auferstandene wahrgenommen. Er ist überwältigt und doch wird er ermutigt, keine Angst zu haben. Und ich denke, diese Balance werden wir immer wieder auch in der Schrift sehen. Einerseits die Heiligkeit Gottes, auf der anderen Seite doch die Liebe, die Barmherzigkeit, die Tiefe, die in seinem ganzen Wesen sich widerspiegelt. Ja, wir lesen von 7 Sternen, die 7 Leiter sind oder auch Engel oder Boten und auch von 7 Leuchtern, die 7 Gemeinden darstellen. Kapitel 1, Vers 20 erklärt uns dieses Bild. Kapitel 1, Vers 20, ich will dir erklären, was das Geheimnis der 7 Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Wird hier auch ein bisschen dargestellt. Und was die 7 goldenen Leuchter bedeuten. Die 7 Sterne sind die Engel oder Boten. Also Engel kann man auch mit Bote übersetzen. Der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Das heißt also, das hört sich am Anfang sehr mystisch an oder sehr außerirdisch, aber es sind doch viele klare Aussagen hier, die wir auch, und ich denke, dass gerade für die Christen damals, die das Alte Testament mehr oder weniger kannten, viele Dinge auch schon geschrieben wurden in Daniel und in anderen Propheten, die ähnliche Bilder von sich gaben. Und jetzt kommt das Schreiben oder die Aussage an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist eine Gemeinde bzw. eine Stadt, die etwa 1,5 Stunden von dem heutigen Izmir entfernt ist. Also man kommt heute mit 90 Minuten in das Seldschuk, was früher Ephesus war. Ephesus ist ja noch als historische Stadt mehr oder weniger wieder aufgebaut worden. Und es ist also etwas, wo ich immer wieder auch sein konnte, wo wir als Familie teilweise auch in der Nähe christliche Lager durchgeführt haben. Und von daher ist uns diese Stadt sehr vertraut. Ephesus war damals, zur Zeit des Johannes, Hauptstadt der Provinz Asia und zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches. Der reiche Handelsknotenpunkt lag etwa 5 Kilometer vom Meer entfernt am Fluss Kaistros, auf dem man damals bis in den Hafen der Stadt segeln konnte. Berühmt war Ephesus für seinen Artemistempel, der zu den 7 Weltwundern zählte. Soweit die Anmerkung von Bibel heute. Ist euch etwas aufgefallen? Artemis war unter anderem die Göttin der Jagd in der Antike. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, dass vor kurzem das bemannte Raumschiff der NASA, mittlerweile die 2. Artemis, zum Mond geschickt wurde, ohne dort zu landen. Das heißt also, christliche Länder geben einem Raumschiff einen heidnischen Namen. Das finde ich schon bedeutend. Wir lesen hier weiter, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt dir sagen. Das ist mir am Anfang nicht so aufgefallen, die 7 Gemeinden, die jetzt hier erwähnt werden, wenn man die Anrede an sie liest, dann merkt man, dass aus Kapitel 1 jeweils eine Charaktereigenschaft von Jesus diesen Gemeinden mitgegeben wird. Und zwar in Kapitel die 7, Moment, also wir lesen das ja gleich hier, beziehungsweise haben wir ja jetzt gerade gelesen, dass mit den 7 Sternen und mit den 7 Leuchtern andere Gemeinden erhalten dann eine andere Anrede. Und die 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, sie ist ein Symbol für alle Gemeinden der damaligen Zeit, aber auch bis heute. Und Jesus spricht über Johannes alle Boten, alle Leiter der Gemeinden an. Er selbst hat sie in seiner Hand. Er ist auch der Herr der Gemeinden, so wie auch bei uns. Und überall, wo sich Christen treffen, Gott selbst führt und sorgt für sie. Er ist das Haupt, das wird hier in der Schrift sehr stark betont. Zweitens, pro contra, die Verse 1 bis 3 hauptsächlich jetzt. Es heißt hier, ich kenne dein Tun, deine Mühe, deine Standhaftigkeit. Also sehr positive Eigenschaften. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst. Du bist nicht müde geworden. Wir merken also eine echte Vorzeigegemeinde, wo anscheinend alles perfekt ist. Also ich muss sagen, wenn man uns in Bregenz diese Eigenschaften zuschreiben würde, wäre ich schon glücklich. Gerade in Verfolgung, gerade wenn Druck da ist. Ich meine, wir erleben es ja im persönlichen Leben auf jeden Fall jeder für sich. Der eine mehr oder weniger. Wir sind angefochten durch Sünde. Wir haben mit Krankheiten, mit Widerwärtigkeiten zu tun. Wir erleben Verlust und verschiedene andere Dinge. Gott möchte, dass wir Gutes tun. Ich kenne dein Tun, deine Mühe. Dass wir Gutes tun, dass wir uns Mühe geben und auch, dass wir standhaft sind. Dass wir uns nicht hin und her reißen lassen von irgendwelchen Meinungen und Lehren. Und das ist gar nicht immer so einfach. Jede Beziehung, auch die zu Jesus, lebt von dieser Hingabe. Und dazu möchte uns Jesus ermutigen. Wir lesen davon unter anderem in Hebräer 13, Vers 16, vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Und ich denke, das ist in einigen Ländern sehr praktisch gemeint, aber auch zur damaligen Zeit, in Zeiten der Verfolgung, den anderen wahrzunehmen, den Bruder, die Schwester, ihre Not zu sehen, mitzuleiden, Anteil zu nehmen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Auch wir, die Elli hat ihren Mann vor kurzem verloren, die Sigrid ist im Krankenhaus gewesen lange und hat immer wieder auch Schmerzen. Aber auch persönliche Schicksale, dass man einfach fragt, wie geht's dir denn? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Also, Gutes tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Als wenn Gott wüsste, dass uns das nicht leicht von der Hand geht immer. Das spricht er hier in Hebräer 13, Vers 16 von Opfern. Also ich muss ein Stück weit meine Unabhängigkeit, meine Freiheit aufgeben. Galater 6, Vers 10 sagt Folgendes. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, allen Menschen Gutes tun. Nachbarn, Freunde, aber auch Arbeitskolleginnen oder auch Nachbarn und so weiter, allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Und da liegt unsere Priorität. Weiter heißt es hier, du kannst das Böse nicht ertragen. In der Gemeinde in Ephesus waren und lehrten einflussreiche Menschen, sogenannte Apostel, die die Wahrheit vertreten, die der Lüge Raum gaben oder Halbwahrheiten weitergaben. Es war nicht leicht für die Christen damals, die ja keine fertige Bibel in der Hand hatten und darin lesen konnten und gleich irgendwie sagen konnten, hey, hier steht doch das und du redest so. Also das war recht schwierig. Sie haben zwar vieles aus der Heiligen Schrift des Alten Testamentes gewusst, aber wir merken ja bei dem Finanzminister aus Äthiopien, dass er nur eine Abschrift der Jesaja-Rolle mitnehmen konnte und daraufhin irgendwie von dem, was ihm Philippus später dann sagte, sein Glauben getragen wurde. Natürlich hatten sie den Heiligen Geist und das ist natürlich sehr wichtig, aber es galt immer wieder zu prüfen. Es gibt auch in den Gemeinden heute Menschen, die manipulieren, die verfälschte Botschaften weitergeben, ob willentlich oder unwillentlich. Aber wir müssen immer wieder auch anhand des Wortes Gottes prüfen, ist das denn so? Wir hatten in der FEG in Essen, wo mein Vater lange Prediger war, drei Familien, die miteinander verwandt waren. Und zwei davon haben sich im Laufe der ersten Jahre theologisch immens von dem entfernt, was die Schrift sagte, und waren sehr liberal, sehr weltoffen. Sie sind schließlich ausgetreten, und es gab natürlich einiges auch an Spannungen in dieser ersten Zeit. Und meines Erachtens haben sie den Glauben aufgegeben und sind in das rein Soziale hineingerutscht. Sprüche 8, Vers 13 sagt, Yahweh zu ehren heißt Böses zu hassen. Das lesen wir hier so krass. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und Unrechtes tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Sprüche 8, Vers 13. Yahweh zu ehren, also Gott zu ehren auf der einen Seite, setzt voraus, dass wir das Böse vermeiden, ablehnen, hassen. Ich hasse Hochmut und Stolz. Neben Gott hat Hochmut und Stolz keinen Platz. Es kann auf der einen Seite aber auch wie früher in ansatzweise in Vorarlberg erlebt, zu einer gesetzlichen Lebensweise kommen, sodass, wie die Christen in Galatien, die Gnade, die Gott durch Jesus anbietet, nicht genügt, sondern Christen sich das Heil durch gute Taten erwerben wollen. Paulus findet hier harte Worte in Galater 1. Wir haben euch das Evangelium gebracht, wenn euch aber jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel etwas anderes als Heilsbotschaft verkündet, dann sei er verflucht. Wir haben euch das Evangelium gebracht, so wie Christus uns das klar und deutlich gemacht hat. Paulus war ja ein Mann Gottes, der das Alte Testament von Grund auf kannte und auch durch die Begegnung mit Jesus und auch durch seine Zurückgezogenheit lange bevor er überhaupt öffentlich auftrat und natürlich auch im Umgang mit den anderen Geschwistern doch klar wusste, wo es lang geht. Und jetzt sagt er, wenn andere etwas anderes lehren, und die Galater hatten ja Probleme damit, dass sie einerseits sagten, ja, Christus hat alles getan für unsere Rettung, und dann fielen sie immer mehr ab in die Gesetzlichkeit. Und das konnte Paulus nicht dulden. Jetzt gibt es noch etwas Negatives in Vers 4. Übrigens, das war, glaube ich, ja genau, 4 und 5. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ich habe eine Frage, die diejenigen, die verheiratet sind, oder auch sonst eine enge freundschaftliche Beziehung pflegen, auch in der Gemeinde, in der Familie, im Freundeskreis. Eigentlich geht uns das alle etwas an. Wenn dir jemand sagt, du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr, dein Feuer ist erlöschen, die Passion ist weg. Zwischen uns war es früher so liebevoll und harmonisch, aber jetzt, das tut schon weh, besonders wenn es von einer Person kommt, die man selber sehr schätzt. Aber ich denke, diese Frage müssen wir uns gefallen lassen. Natürlich auch von Geschwistern, auch vom Ehepartner, von engen Freunden, wenn man irgendwie schon lange gut befreundet ist und plötzlich sich auseinanderlebt in einer guten, also in einer schlechten Weise. Ich rede jetzt von Freundschaften, die wirklich in einer gottgegebenen Weise geführt werden. Hast du noch das Feuer und den Tiefgang auch in der Beziehung mit und für Jesus? Wir haben ja einige Lieder gesungen, die einfach diese Liebe zu Jesus auch ausdrücken. Die Liebe auch zu seinem Wort, dass wir gerne in seinem Wort lesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin keiner, der kapitelweise täglich in der Bibel liest, aber zumindest, dass man sich mit dem Wort Gottes immer beschäftigt, aber auch in Predigten, die man zwischendurch sich immer wieder anhört oder auch sonst irgendwie mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, aber auch mal ganz emotionell sagt, Jesus, ich liebe dich. Und dass man Anbetungslieder hört und ihn lobt und ihm dankt. Und das natürlich auch in Gebetskreisen zum Ausdruck bringt. Ich möchte uns fragen und möchte uns bitten, lasst uns darüber nachdenken und auch zum Bekenntnis kommen und sagen, ja, ich brauche mehr davon. Trotzdem gibt es eine Sache, die mir echt wehtut, heißt es hier in einer Bibelübersetzung. Du liebst mich nicht mehr so, wie du mich mal geliebt hast. Wenn ihr wollt, dass es wieder besser wird, lasst uns dafür beten, wie schon gesagt. Wenn ihr wollt, können wir das auch nach dem Gottesdienst tun, dass man einfach sagt, ja, ich brauche diese neue Liebe, diese neue Hingabe zu Jesus, dass wir einfach auch füreinander beten. Das ist kein Umstand der Scham oder das kann ich mir nicht leisten, nach vorne zu gehen oder um Gebet zu bitten. Wir sollten uns gegenseitig da anspornen. Ändere deine Einstellung, sagt Jesus hier ganz klar, und handle so wie am Anfang. Wenn aber nicht, und das hört sich hart an, ich werde später etwas dazu sagen, dann gehe ich gegen dich vor und stoße deinen Leuchter von seinem Platz weg. Du merkst, wie ernst Jesus eine neue Hingabe und Liebe zu ihm ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Leuchter ist ein Symbol für die Gemeinde. Ich werde eben, wie gesagt, später noch darauf zu sprechen kommen. Ein positives Vers 6. Ihr merkt, hier werden die Punkte immer länger. Doch es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Nikolaiten waren Anhänger einer frühchristlichen Irrlehre, die freizügig okkulte und sexuelle Praktiken ihrer ungläubigen Umwelt mit dem Glauben verbinden wollten. So Bibel heute. Also nochmal, sie waren Anhänger einer frühchristlichen Irrlehre, die freizügig okkulte und sexuelle Praktiken ihrer ungläubigen Umwelt mit dem Glauben verbinden wollten. Also sie sagten, wir sind Christen, aber das Denken im Griechischen war damals so, dass man sagte, der Geist ist wichtig, das Geistliche ist wichtig, der Körper spielt wenig Rolle. Und dieses Denken haben auch die Christen damals, die sogenannten Nikolaiten, vertreten. Ich sehe in dieser Aussage den Mainstream. In unseren Kirchen, also in den säkularen Kirchen, sage ich mal, in den liberalen Kirchen schon längst gang und gäbe. Es ist erschreckend, wie Sex, Macht und Stolz ausgelebt werden. Natürlich auch weltweit, besonders nach der Teilaufdeckung der Epstein-Akten kommen immer mehr besonders prominente Politiker und einflussreiche Leute ins Visier. Und ich denke, das ist kein Thema, was neu Thema geworden ist, sondern wir sehen wieder mal ein Ausmaß dieser Art und Weise des Lebensstils. Entschuldigung. Okay. Jeffrey Epstein war ein US-amerikanischer Finanzier, der einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieb und zahlreiche junge Frauen oder auch Jungs missbrauchte. Es gibt, wie wir von Herzwerk, wir unterstützen ja Herzwerk in Wien, oder auch aus Zahlen aus Deutschland wissen, dass gerade im Bereich der Prostitution viel Zwang und Missbrauch da ist. Und ich denke, das dürfen wir nicht übersehen. Jedoch auch Christen, und auch weltweit bekannte Prediger wie Billy Graham wussten um die Gefahr von Macht- und Sexmissbrauch und Stolz, der frohen Botschaft von Jesus schaden würde. Hier und da sind bekannte Fernsehprediger auch gefallen oder Menschen, die bekannt waren und wirklich große Gemeinden hatten. Und ich denke, wir müssen uns immer wieder von Gott korrigieren lassen und immer wieder auch sagen, Herr, hilf uns, lass uns wirklich bewahrt bleiben. Und ich möchte einen Punkt besonders hier unterstreichen. Ich glaube, dass Christen, wir als Christen, den Wert wahrer Freundschaft und Liebe wieder neu betonen müssen. Ich bin ja regelmäßig im CVDM und der Heinz Wolf, der langjährige Leiter, betont immer, wie schöne Freizeiten sie hatten, Sommerfreizeiten. Und ich merke immer, wie ihm das damals wichtig war, dass zwischen Jungs und Mädchen klare Trennungen waren und auch wahre Mädchenfreundschaft und Jungenfreundschaft gefördert wurden. Und ich denke auch im Umgang miteinander, auch als Geschwister, eine saubere, reine Liebe da sein kann. Dadurch wird dem von Gott gegebenen Miteinander neue Bedeutung gegeben. Schließlich ein Punkt, den ich aufgrund dieser krassen Aussage noch betonen möchte. Gnade plus gute Werke, Fragezeichen. Vers 7, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies Gottes steht. Ähnlich wie in Vers 5 hatten wir ja gelesen, wenn aber nicht, dann gehe ich gegen dich vor und stoße deinen Leuchter von seinem Platz weg. Negativ gelesen steht hier in Vers 7, wer den Kampf nicht besteht, dem gebe ich nicht vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies Gottes steht. Wie gehen wir mit solchen Versen um? Bei mir kommt die Frage auf, muss ich mir durch den Kampf ewiges Leben verdienen und stößt Jesus durch Sünde meinen Leuchter oder mich selber von sich? Dazu ein paar Bibelverse in 1. Johannes 5, Vers 4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die gottferne Welt. Und das ist die Siegesmacht, die diese Welt überwindet, unser Glaube. Hier steht, dass jeder, der von Gott geboren ist, also neues Leben bekommen hat, diese gottlose oder gottferne Welt überwindet, und zwar durch den Glauben und das Vertrauen an das, in das, was Jesus getan hat für uns. Das heißt also, nicht unsere guten Taten, nicht das, was wir leisten, sondern das Vertrauen in das, was Jesus für uns getan hat. Johannes 10 betont, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Auch Kapitel 2, Vers 2 sagte ja, ich kenne dein Tun, deine Mühe und deine Standhaftigkeit. Also Gott weiß auch um unser Bemühen und um unsere Schwierigkeiten im Leben. Einem wiedergeborenen Christen ist es nicht egal, wie er lebt, und er wird trotz Anfechtungen sich immer wieder an Jesus wenden. Und der Vers, den ich immer wieder auch zitiere, steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn du deine Sünden bekennst, ihm bekennst, ist Jesus treu und gerecht. Er vergibt dir und reinigt dich von allem Bösen. Und das ist wichtig, ins Licht zu treten, zu bekennen und nicht zu verheimlichen, nicht zurückzutreten, nicht wegzugehen. Ich habe bei der letzten Predigt schon von Nikodemus geredet, die ERF, App oder Bot. Ich habe diese Frage dort eingegeben und ich werde hier folgendermaßen belehrt: Versagen im Kampf, ja, aber durch Buße, Aufstehen, Weitergehen geht es weiter, so wie bei Petrus, der Jesus verleugnet hat, und nicht wie bei Judas, der kein Zurück kannte. Ich glaube, dass selbst Judas Vergebung hätte finden können. Endgültiges Abfallen, laut Hebräer 10, geschieht da, wo jemand Jesus bewusst verwirft und ihn ablehnt, nicht mit ihm gehen will, ihn leugnet. Kurz, nein, Offenbarung 2, Vers 5 und 7 meint nicht, dass ein versagender, echter Gläubiger wieder verloren geht, Aber der Text ist eine ernste Warnung und zugleich eine starke Ermutigung. Soweit für heute. Ich könnte jetzt noch die Gemeinde von Smyrna drannehmen. Die ist sehr eng. Wir haben uns kurz im Gebetskreis darüber unterhalten, dass Gott eine Anti-Held-Gemeinde gebraucht und zum Segen setzt. Aber davon vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss noch sehen, bei den vielen Kapiteln, die anstehen in der Offenbarung, ob ich da weitermachen werde oder einfach ein paar wichtige Kapitel und Aussagen der Offenbarung noch betrachten werde in Zukunft. Dankeschön. Amen.